Herzlich willkommen bei Bildung in Thüringen. Wir begrüßen die Hörerinnen von Radio Frei in Erfurt und von Offenen Kanal in Jena.
Sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Lotte in Weimar und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas,
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei. Willkommen bei Bildung in Thüringen, jetzt und heute zur zweiten Sendung im Mai. Mein Name ist Michael Kummer, ich bin heute euer Moderator dieser Sendung. Bildung in Thüringen beschäftigt sich traditionell natürlich mit Bildungsthemen, das ist euch klar. Und heute haben wir einen bunten Mix an diesen Dingen vorbereitet, habe ich vorbereitet. Wir werden uns damit beschäftigen, was das jetzt eigentlich heißt, dass die Fachleiter einen weiteren juristischen Erfolg in ihrer Bezahlung bekommen haben, nämlich mithilfe der Rechtsstelle der GEW Thüringen. Warum überhaupt? Werden die nicht richtig bezahlt bis jetzt? Und wie sieht die Regelung aus? Und auch der Widerstand seitens des Bildungs- bzw. Finanzministeriums. Wir werden uns damit beschäftigen in dieser Sendung mit einer Kampagne, die nennt sich Unter 18 nie, keine Minderjährigen in der Bundeswehr. Damit ist eigentlich schon alles gesagt im Titel. Aber was hat das eigentlich mit Bildung zu tun in Thüringen? Und wie verhält sich die Bildungsgewerkschaft dazu, zu diesem Thema? Wir werden uns beschäftigen mit einem großen und wichtigen Thema. Da ist nämlich ein entscheidender Meilenstein vor ein paar Tagen passiert mit der Novellierung des Thüringer Personalvertretungsgesetzes. Klingt erstmal ganz trocken, ist es aber nicht, weil es geht darum, wie kann Mitbestimmung an öffentlichen Dienststellen bewerkstelligt werden. Die waren nämlich bisher deutlich eingeschränkter als in den Betrieben. Die Betriebsräte konnten also viel mehr mitbestimmen als die Personalräte. Das ist jetzt in weiten Teilen geändert worden mit den Stimmen der rot-rot-grünen Koalition. Wir schauen uns an, was hat das konkret für Folgen und ein, zwei andere Themen und Ansagen. Und das ist dann unser ganzes Spektrum für diese Sendung. Und nun die erste Musik.
I see that white sandy beach and your face comes to mind. We walked on the twilight shores of memory and time. Moonlight danced on waves and you and we stayed there all night. In those precious moments, I was yours and you were mine. Cali, Cali, won't you make a place for me? I can't forget you, I don't want to. I can't keep my mind off of you. Cali, Cali, won't you save a space for me? I pack my bags, I'm headed toward you. All I got is love for you. Cali, Cali, won't you make a place for me somewhere? We drove on the mountain highway, rising with the sun, staring down at countless palm trees, shrinking into none. Top down with the blue skies glowing, filling life with light. Wind ran through your long dark hair, oh baby, what a sight. Cali,
Bei mir ist jetzt Nadine Hübener, Referentin für Bildung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Thüringen. Hallo Nadine.
Hallo.
Ein Thema, was immer wieder in den Medien auftaucht, weil es eben auch viele Leute betrifft, ist das sogenannte Gute-Kita-Gesetz. Schön ist ja, dass immer diese Begriffe jetzt gewählt werden. Es könnte ja auch bessere Kita heißen oder tolle Kita. Das heißt eben jetzt mal Gute-Kita-Gesetz. Und da geht es ja, da wird viel Geld vom Bund bereitgestellt. Es soll Verbesserungen geben, aber die Verbesserung kann irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, jedes Bundesland selber festlegen, wo das Geld eingesetzt werden soll, prinzipiell aber natürlich im Kita-Bereich. Ist das erstmal korrekt?
Genau, das ist richtig.
Und in Thüringen wird das ja begleitet auch von der zuständigen Bildungsgewerkschaft, also in dem Fall der GEW, die ja unter anderem für die Kitas zuständig ist, also für die Beschäftigten in den Kitas. Weil Qualität in den Kitas bemisst sich ja jetzt nicht nur am guten Essen oder dass die Eltern keinen Beitrag zahlen, sondern an viel mehr Dingen. Und da setzt genau die Kritik der GEW an, weil ihr sagt, das kann immer nur ein erster Schritt sein. Die Verbesserungen, die jetzt kommen sollen, zum Beispiel, dass das vorletzte Kita-Jahr beitragsfrei wird für die Eltern. Das ist ein Teil, wo das Geld wo reinfließt. Aber wo fließt es denn noch rein?
Ich würde noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, damit man versteht, weshalb wir diese Forderungen jetzt aufmachen in Thüringen zur Verwendung der Mittel Gute-Kita-Gesetz. Wir haben in 2017 viel uns mit der Landesregierung darüber unterhalten, wie Gute-Kita funktionieren kann in Thüringen, wie Qualitätsverbesserungen angestoßen werden müssten, damit die Kollegen noch mehr gut arbeiten können, zum Beispiel mit dem Thüringer Bildungsplan, der ein tolles Instrument ist. Also das Kita-Gesetz wurde novelliert, neu verfasst, an einigen Stellen anders gefasst. Wir haben da stark eingebracht, dass sich insbesondere der Personalschlüssel verbessern müsste, damit dort maßgebliche Qualitätsverbesserungen dann auch funktionieren können.
Personalschlüssel ganz kurz ist sozusagen, wie viele Kinder pro Erzieher sind tatsächlich da?
Genau, also bei den über Dreijährigen hatten wir vor der Novellierung einen Personalschlüssel von 1 zu 16, also eine Erzieherin betreut 16 Kinder. Und Gruppen sind häufig nicht nur mit 16 Kindern versehen, sondern mit dann 32 Kindern, also sprich zwei Erzieherinnen haben 32 Kinder, so um das mal zu verbildlichen. Da haben wir mal gesagt, das funktioniert so nicht. Wenn Bildungs- und Erziehungsarbeit in der Kita geleistet werden soll, muss dieser Personalschlüssel viel, viel geringer sein. In der Kita-Gesetznovellierung 2017 ist die Thüringer Landesregierung dann einen ersten kleinen Schritt gegangen. Und hat gesagt, okay, bei den Dreijährigen, bei den 3- bis 4-Jährigen verringern wir diesen Personalschlüssel. Erst auf 1 zu 14 und ab diesem Sommer dann auf 1 zu 12. Ein guter erster Schritt, aber für eine sehr kleine Altersgruppe. Und bei den Gesprächen damals war auch schon immer das Gute-Kita-Gesetz ein Thema, denn das ist keine Erfindung, die jetzt in den letzten Monaten aus dem Hut gezaubert wurde, sondern dahinter steht ein jahrelanger Prozess des Austausches von Verbänden und Gewerkschaften, was Qualität in der Kindertagesbetreuung eigentlich bedeutet. Auch in Austausch mit den jeweiligen Ministerien der Bundesländer, bis man dann ein geeintes Papier hatte. Das sah viele Maßnahmen vor, zu denen noch nicht die Beitragsfreiheit gehörte, sondern Personalschlüssel verbessern, Leitungstätigkeit freistellen, aber auch Dinge wie gutes Essen, Räume gestalten, Schlafgelegenheiten schaffen, Ruhe, Rückzugsmöglichkeiten und so weiter. Also ein Portfolio von Möglichkeiten, wie Qualität verbessert werden kann.
Da wird sich, wenn ich jetzt zwischenfragen kann, auch mit wissenschaftlicher Expertise beholfen? Oder sind das jetzt reine Gewerkschaftsvertreter, die da was festlegen?
Nein, überhaupt nicht. Das waren tatsächlich Wissenschaftsvertreter, die dann zugearbeitet haben. Aus ihrem Standpunkt heraus, welche Raumgröße braucht ein Dreijähriger, um Bildungsangebote gut wahrnehmen zu können, um sich zu entfalten, um sich individuell auch bilden zu können. Welcher Personalschlüssel ist rein wissenschaftlich geboten? Aufmerksamkeit, wie vielen Kindern kann man tatsächlich nur Aufmerksamkeit schenken, wenn man Bildungsprozesse leiten will, ohne einfach nur zu beaufsichtigen, sondern tatsächlich Bildungsarbeit zu machen? Das war also bedingt durch tatsächlich wissenschaftliche Expertise. Und im Zuge dieser Diskussion auch um diese Bundesentwicklung hat die Thüringer Landesregierung immer wieder zugesagt, dass es den nächsten Schritt in den Qualitätsverbesserungen geben wird, sobald dieses Bundesgeld kommt. Unter anderem von der Staatssekretärin Gabi Ola auf verschiedenen Podiumsdiskussionen, wo wir auch als GEW anwesend waren, war das ein ganz klares und starkes Statement gewesen. Mit dem Bundesgeld werden die nächsten Schritte in der Qualitätsverbesserung gegangen. Und dann schlussendlich haben wir jetzt dieses Bundesgesetz zum 01.01.2019 und die Bundesländer verhandeln mit dem Bund, in welchen Bereichen sie das Geld einsetzen wollen. Und zum Ende der ganzen Debatte um dieses Bundesgesetz kam dann die Beitragsfreiheit mit hinein. Also es ist erst ein Bestandteil, der recht spät dazu gekommen ist. Er ist jetzt aber drin.
Hat das was mit dem Wahlkampf zu tun, mit dem kommenden? Oder wie schätzt du das ein? Warum ist das nicht von Anfang an genannt worden? Das ist doch irgendwie aus Elternsicht das Ding anfasst, irgendwie logisch.
Es ist, glaube ich, in erster Linie eine sozialpolitische Maßnahme, die da Eingang gefunden hat, dass schon maßgeblich auch die SPD sich dafür stark gemacht hat, dass sowas kommt. Und auch der Einfluss der Eltern. Das würde ich an der Stelle auch nicht verhehlen, dass es eine Elternvertretung gibt, eine Bundeselternvertretung, die das priorisiert und sagt, das ist wichtig. Und da müssen die Bundesländer ganz schnell Schritte gehen. Jetzt kommt die Bundeselternvertreterin auch noch aus Thüringen. Und in Thüringen hatten wir bis jetzt nur ein Jahr beitragsfrei gestellt. Und da wollte sie maßgeblich Schritte sehen, um die nächsten Jahre beitragsfrei zu stellen. Also diese Maßnahme kam erst recht spät, muss aber immer flankierend praktiziert werden. Also ein Bundesland kann nicht sagen, wir nehmen das ganze Geld einfach nur, um unsere Kitas beitragsfrei zu machen, sondern sie brauchen immer noch einen anderen Bestandteil. Genau, und deshalb wird es in Thüringen einen nächsten Schritt in der Beitragsfreiheit geben. Aber nicht nur das, sondern auf Drängen der Verbände und Gewerkschaften als flankierende Maßnahmen. Und das war uns wichtig und das haben wir in allen Runden immer wieder betont, muss sich was am Personalschlüssel nochmal verändern. Und dazu sind sie jetzt auch bereit und sagen, gut, wir gehen den nächsten Schritt. Es wird für die 4- bis 5-Jährigen eine Anpassung des Personalschlüssels geben. Und es wird nochmal, das nennt sich dann Betreuungsschlüssel, also auf der einen Seite der Personalschlüssel und dann gibt es den Betreuungsschlüssel. Und beim Betreuungsschlüssel wird berücksichtigt, dass eine Erzieherin krank wird, dass sie Fortbildung macht, dass sie Urlaub hat und dass sie insbesondere ihre pädagogische Arbeit vor- und nachbereiten muss. Also Elterngespräche führt, Bildungsgeschichten schreibt, Portfolio anlegt, auch zur Dokumentation ihrer Arbeit.
Das heißt, man müsste deutlich mehr Personal einplanen, wenn man mit dem Betreuungsschlüssel rechnet und nicht nur mit dem Personalschlüssel, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Ja, aber auch die Verbesserung des Personalschlüssels zieht nach sich, dass wir mehr Personal in Thüringen brauchen werden.
Gut, soweit erstmal der erste Teil. Im zweiten Teil nach der Musik hört ihr, was die Gewerkschaft dazu sagt zur kostenfreien Bildung versus Verbesserung des Schlüssels. I'm trying to catch a ghost, to find the edges of its glow, with eyes it cannot see and hands it cannot hold. I'm trying to catch a ghost. I'm trying to hear you, Lord. Trying to listen through the noise, but all I hear is fear in the tone of my own voice. I'm trying to hear. And your love keeps coming with a louder sound. I don't know what keeps me down, but I can hear the winds of change blowing over this heart of torment I've been holding out, trying to wrap my mind around. And I can see the hands of heaven reaching down. See you.
Zu hören auf 96,2 MHz auf Radio Frei.
Und willkommen zurück bei Bildung in Thüringen. Zu Gast im Interview Nadine Hübner, Referentin für Bildung der GEW. Wir sprechen darüber, über das gute Kita-Gesetz und die darin vorkommenden Verbesserungen für die Kindertagesstätten. Nadine, jetzt hattest du schon ausgeführt, dass zum Schluss in diesem Gesetzgebungsverfahren und in Umsetzungsüberlegungen reinkam, dann doch die kostenfreie oder den Kita-Besuch kostenfrei für die Eltern zu machen im zweiten Jahr. Das erste Jahr ist ja schon, jetzt das zweite Jahr. Prinzipiell ist das doch eigentlich eine Position der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft oder der Gewerkschaften, sage ich mal, die irgendwas mit Bildung zu tun haben, dass man sagt, na klar, Bildung muss immer kostenfrei sein, egal in welcher Stufe, also ob das jetzt Kita, Schule oder Erwachsenenbildung, Hochschule ist. Da spricht doch vieles dafür, erstmal dort die ganzen Mittel rein zu investieren.
Also es spricht vieles dafür, Bildung kostenfrei zu machen. Das definitiv, und dafür steht die GEW auch, kostenfreie Bildung von Anfang an. Also schon in der Krippe beginnend bis über die Kita, Schule, Erwachsenenbildung, Bildungsmaßnahmen immer so zu gestalten, dass tatsächlich alle Menschen diese Bildungsmaßnahme in Anspruch nehmen können, wenn sie es wollen, dass nicht an der Hürde des finanziellen Vermögens scheitern muss. Das ist unbeschritten, auch eine GEW-Forderung. In dem Abwägen, welche Maßnahme man aber zuerst angeht, ob man jetzt sagt, man braucht den nächsten Schritt in der Beitragsfreiheit oder man verändert Faktoren, die zu Qualitätsverbesserung führen, stehen wir in Thüringen aber auf dem Standpunkt, dass wir echte Qualitätsverbesserungen wollen. Nämlich die Verbesserung von Personal- und Betreuungsschlüssel. Das hat auch was damit zu tun, wo wir uns als Thüringer gerade im Bereich der frühkindlichen Bildung bundesweit einordnen. Wir sind zwar bei den neuen Bundesländern tatsächlich nach wie vor Spitze, was Personal- und Betreuungsschlüssel betrifft, aber im Bundesvergleich eben nicht. Da sind wir, also es kommen immer erst die neuen Bundesländer, die haben die schlechtesten Personal- und Betreuungsschlüssel.
Aber die höchsten Betreuungsquoten.
Darauf komme ich gleich noch. Aber dann, wie gesagt, dann geht es sofort los mit den alten Bundesländern bis hin zu Bayern und Baden-Württemberg, die das immer oben hin anführen. Uns ist auch bewusst, dass in Bayern und Baden-Württemberg, aber auch in anderen alten Bundesländern ein anderes Fachkräftegebot besteht. Dort arbeiten in der Kita eben nicht nur staatlich anerkannte Erzieherinnen oder sogar noch höher qualifizierte Kollegen, sondern dort kann man auch, also dort wird auch viel mit Zweit- und Hilfskräften gearbeitet, die gruppenbegleitend mit drin sind. Also dort gibt es dann eine Erzieherin, die tatsächlich pädagogische Fachkraft ist. Und dann gibt es die Unterstufung, dass dort auch eine zweite und dritte Kraft mit drin ist, die eben keinen pädagogischen Abschluss haben muss oder keinen qualifizierenden. Das ist unbestritten so. Andererseits, die alten Bundesländer müssen auch erstmal diesen Aufwuchs, diese Infrastruktur der frühkindlichen Bildung schaffen. Da sind sie dabei und auch die haben ihren Weg zu gehen im Bereich der zunehmenden Qualifizierung ihrer Fachkräfte, die dort arbeiten.
Aber sie gehen ihnen mit einem besseren Betreuungs- und Personalschlüssel.
Genau.
Das heißt, die nehmen mehr Geld in die Hand dafür, also bei vergleichbaren Anzahl von Kindern, sage ich mal, nehmen die deutlich mehr Geld in die Hand.
Genau, richtig. Und daran sollte Thüringen sich orientieren und nicht, wo wir gerade bei den neuen Bundesländern stehen. Also uns jetzt darauf auszuruhen, dass wir da ja ziemlich gut sind und solange die anderen neuen Bundesländer noch nicht aufgeschlossen haben, dort wenig zu machen oder so gut wie gar nichts zu machen, hilft uns nicht, hilft uns deswegen auch insbesondere nichts, weil wir drei Bundesländer haben, die unmittelbar an Thüringen angrenzen, die eben die viel besseren Betreuungs- und Personalschlüssel haben und uns die Kolleginnen genau deswegen auch in diese Bundesländer abwandern. Mhm. Was macht nun mal einen Unterschied, ob ich 8 Kinder über 3 in einer Gruppe habe und betreue und bilde oder ob es 16 sind?
Das Fachministerium wird immer, also ich sag mal so, das Finanzministerium wird sagen, wenn wir da viel mehr Geld reinschießen müssen, um die Personalbetreuungsschlüssel zu verbessern, die Betreuungsquoten sind ja schon sehr gut, das Geld haben wir nicht. Und das Fachministerium, also in dem Fall das Bildungsministerium, wird sagen, selbst wenn wir das Geld hätten, haben wir das Personal nicht. Das ist ja jetzt auch ein allgemeines Thema, nicht nur in der Altenpflege, sondern eben auch im Erziehungsbereich. Dass es einfach deutlich zu wenig ausgebildete Fachkräfte gibt. Hängt auch damit zusammen, dass in den alten Bundesländern der Fachkräftebedarf gerade so hoch ist, weil die ja ihre Kapazitäten ausbauen möchten. Wie ist das denn lösbar? Oder was wird denn da jetzt im Moment getan? Da seid ihr ja auch dabei von der GEW, das zu begleiten. Stichwort PIA.
Genau, Stichwort PIA ist eine Bundesentwicklung, nämlich die Ausbildung zum Erzieher ist eigentlich eine vollzeitschulische Ausbildung, die über 5 Jahre geht. Das variiert noch ein bisschen nach Bundesland, aber eigentlich ist es so, dass man erst einen ersten pädagogischen Abschluss haben muss, der nennt sich Sozialassistent Kinderpfleger und daran anschließend die 3-jährige Ausbildung zum Erzieher. Vollzeitschulisch, ohne Vergütung und zum Teil noch mit versehen damit, dass man Schulgeld bezahlen muss und Probleme hat, BAföG in Anspruch zu nehmen, weil das ja bereits die 2. Ausbildung ist, die man dann beginnt.
Gilt das für Realschulabgänger oder auch für Gymnasiasten mit dem Sozialassistenten?
Das gilt auch für Gymnasiasten. Das macht es natürlich hochgradig unattraktiv für jemanden, der gerade das Abitur gemacht hat und die Hochschulzugangsberechtigung hat, sich dann in eine 5-jährige Ausbildung zu begeben. Und also auch mit einer ganz unklaren Finanzierungsvoraussetzung und Möglichkeiten innerhalb dieser Ausbildung. Und dann in ein Berufsfeld einzumünden, was im Moment vor allen Dingen dadurch getragen wird, dass es eine Berufung ist und wenig attraktiv in Thüringen, so würde ich es mal beschreiben. Also wer diesen Beruf wählt, der tut das aus einer Berufung heraus. Und da haben sich einige Bundesländer vor Thüringen bereits auf den Weg gemacht und haben die praxisintegrierte Ausbildung auf den Weg gebracht, deswegen PIA abgekürzt. Die nennt sich in anderen Bundesländern auch Optiprax, ist aber vom Prinzip her sehr ähnlich. Nämlich dort funktioniert es so, dass die Fachschüler eben nicht mehr die ganze Zeit in der Schule sind, sondern bereits tageweise immer in der Kita.
Das waren sie bis jetzt nicht?
Das sind sie bis jetzt nicht, sondern wenn dann nur im Praktikum. Die praxisintegrierte Ausbildung sieht vor, dass man einen konkreten Arbeitgeber hat, einen Praxispartner, bei dem arbeitet man dann immer. Da gibt es 2 Modelle, einmal das Blockmodell und das Streifenmodell. Das Streifenmodell bedeutet, dass man 3 Tage in der Woche in der Fachschule ist und 2 Tage in der Kita. Das Blockmodell heißt, man ist 6 Wochen lang in der Fachschule und danach wieder 6 Wochen lang in der Kita. Mhm. Also mehr Praxis, deswegen steht die Praxis auch ganz vorne dran bei dieser Ausbildungsform. Und dieses Modell möchte Thüringen jetzt auch.
Der Sozialassistent ist aber immer noch vorgeschaltet oder soll das wegfallen?
Nein, der Sozialassistent ist in dem Fall nicht mehr vorgeschaltet, denn was die Thüringer Landesregierung gerade auch macht, ist, die Zugangsvoraussetzungen zur Erzieherausbildung nochmal anzufassen, attraktiver zu machen. Jetzt heißt es, wenn man das Abitur hat, reicht ein Vorpraktikum von 3 Monaten und dann kann man direkt in die praxisintegrierte Ausbildung.
Und aber als Realschulabgänger muss ich trotzdem den Sozialassistenten noch machen. Also auch nach den neuen Plänen.
Ja.
Okay. Das ist jetzt erstmal nur ein Modellversuch oder wird das schon flächendeckend umgesetzt?
Wie ist da der Stand? Das ist so ein bisschen gerade die Krux an der Sache. Das Modell hätten wir uns, glaube ich, in Thüringen sparen können. Es gibt andere Bundesländer, die machen das schon etwas länger. Die haben schon einige Ausbildungsjahrgänge praktiziert und zwar nicht nur als Modell, sondern tatsächlich in der Fläche. Die haben gute, haben auch kritische Erfahrungen gemacht. Man könnte von diesen Bundesländern lernen. Nicht umsonst gibt es den Austausch auf Bundesebene, nennt sich Bundesrat und auch Kultusministerkonferenzen, wo man genau diese Themen auch hat. Thüringen fährt deshalb ein Modell, weil es finanziert wird vom Bund.
Okay.
Das ist eine Möglichkeit, das anzustoßen. Deshalb wird es auch nur in sehr geringem Umfang in Thüringen praktiziert werden, nämlich nur an 3 Standorten mit jeweils 20 Auszubildenden.
Also man braucht mehr Personal, was gut ausgebildet ist, will deswegen die Ausbildungszugangsvoraussetzungen, aber auch Inhalte der Ausbildung verändern. Aber eigentlich will man kein Geld in die Hand nehmen und deswegen tut man jetzt so, als würde das Rad nochmal neu erfunden werden müssen. Weil man da Bundesgelder in die Hand nehmen kann. Ansonsten hätte man selber bezahlen müssen.
Also zumindest was die praxisintegrierte Ausbildung betrifft, ist das, glaube ich, der maßgebliche Grund. Man müsste Geld in die Hand nehmen. Das hat nämlich auch was damit zu tun, dass die Auszubildenden dann vergütet werden, und zwar nach Tarifvertrag. Da muss man Geld in die Hand nehmen. Bleibt einem gar nichts anderes übrig. Das tut Thüringen im Übrigen auch, weil die Bundesmittel reichen nur für 2 Ausbildungsjahre. Die Ausbildung geht aber 3 Jahre. Das heißt, für das 3. Jahr wird von Thüringen komplett bezahlt. Es ist jetzt nicht so, dass die Landesregierung dort gar nichts mehr investieren muss, aber der Großteil kommt eben aus Bundesmitteln. Da geht es auch um die Stunden, die dann nochmal die Praxisanleiter in der Kita bekommen werden. Die kriegen Abminderungsstunden dafür, dass sie diese Praktikanten begleiten in ihrer Ausbildung. Auch das sind Bundesmittel, die da eingesetzt werden. Was man aber zugutehalten muss, ist, dass es maßgebliche Bestrebungen gibt, die Zugangsvoraussetzungen zu ändern. Das wird schon einen Effekt haben. Wenn ich jetzt Abiturienten ermögliche, sofort in die Ausbildung zum Erzieher einzumünden, wird das aus unserer Perspektive schon dazu führen, dass noch mehr Menschen sich vorstellen können, dann diesen Erzieher aus Beruf zu wählen.
Okay, also wenn es dann flächendeckend umgesetzt wird, man diesen Pseudostatus des Modellversuchs aufgegeben hat, da muss man ja spätestens dann Geld in die Hand nehmen, aber dann seid ihr optimistisch, also ist die GEW optimistisch, dass das positive Effekte hat. Das heißt, dass es mehr Leute sich für diese Ausbildung interessieren und inhaltlich natürlich, dass die auch praxisorientierter abläuft.
Ich würde mal sagen, jein, weil allein das noch nicht reicht. In den Bundesländern, in denen es PIA gibt, die spiegeln uns auch zurück, dass PIA häufig die vollzeitschulische Ausbildung verdrängt. Also mal angenommen, man hat im Jahr ungefähr 3000 junge Leute, die sich für die Ausbildung interessieren, teilen die sich jetzt in Baden-Württemberg, wo es PIA gibt, hälftig auf, 1500 wählen vollzeitschulische Ausbildung, 1500 praxisintegrierte. Und das kontinuierlich. Also auch schon als es nur die vollzeitschulische Ausbildung gab, haben halt 3000 Leute die vollzeitschulische Ausbildung gemacht. Also es gab keinen Aufwuchs, sondern einfach nur ein Verdrängen. PIA ersetzt einen Teil der vollzeitschulischen Ausbildung. Man müsste also sowohl auch die vollzeitschulische Ausbildung anfassen und einfach attraktiver machen. Das Schulgeld muss weg und die Meister-BAföG-Regelungen auf Bundesebene müssen angepasst werden an diese auch sich ja verändernden Ausbildungsbedingungen in der frühkindlichen Bildung.
Okay, jetzt verstehe ich das erstmal. Also es soll sozusagen 2 Ausbildungswege, die sollen parallel. Ich dachte bis jetzt, dass die PIA-Geschichte soll das andere ersetzen.
Nein, es soll einfach eine Möglichkeit sein, nochmal einen anderen Zugang in diese Ausbildung zu finden. Denn nicht umsonst gibt es auch durchaus Schüler, die sagen, ihnen liegt das Vollzeitschulische. Sie wollen das gar nicht. Da bereits in der Praxis die ganze Zeit tätig zu sein. Das bedeutet ja auch zusätzliche Belastung. Die müssen nämlich beides stemmen. Die müssen ihre Schulzeit und die Prüfungen, ihre Module dort stemmen und die müssen gleichzeitig zweimal in der Woche zum Beispiel in der Kita stehen. Und zwar von morgens bis abends. Das sind Vollzeitbeschäftigte in dem Fall.
Welchen Vorteil hat es denn dann?
Dass man viel näher dran ist am Geschehen, viel stärker schon praktische Erfahrungen gewinnen kann und dass man für seine Ausbildung bezahlt wird. Mhm. Also man kann davon durchaus einen Lebensunterhalt bestreiten.
Weißt du da ungefähr eine Größenordnung, wie viel Geld die bekommen in Baden-Württemberg?
Na, also ich kann dir sagen, was sie in Thüringen bekommen werden im ersten Jahr, sind es 1200.
Das ist der Plan. Das ist ja noch nicht umgesetzt, oder?
Das ist der Plan, aber das ist eine Vorgabe vom Bund. Die müssen, wer sich diesem Modell anschließt, wer also Bundesmittel für dieses Modell haben möchte, der muss seine, also die Auszubildenden laut einem Tarifvertrag bezahlen, der sich, das ist eine Sparte im TVÖD, also im Tarifvertrag öffentlicher Dienst. Dort ist geregelt, wie praxisintegrierte Ausbildung bezahlt werden muss. Und da steht ab im ersten Ausbildungsjahr rund 1200 Euro.
Das ist ja recht ordentlich. Es gibt ja gerade die Diskussion um die Mindestausbildungsvergütung in Höhe von 560 oder was das waren Euro. Das ist ja dann mehr als das Doppelte.
Ja. Auch da an der Stelle nicht vergessen, Mindestausbildungsvergütung heißt ja nicht, dass man nicht mehr bezahlen kann. Das heißt ja nur, dass man definiert einen Mindestbetrag, der definitiv gezahlt werden muss. Es gibt auch in der freien Wirtschaft durchaus Unternehmen, die ihren Auszubildenden mehr bezahlen, weil sie Auszubildende haben wollen.
Nee, das ist mir klar, das ist auch bekannt. Es gibt aber in dem Zusammenhang, in den Medienberichten ist ja aufgetaucht, dass teilweise Leute nur 250, 300 Euro bekommen, jetzt, Stand jetzt, vor dieser Mindestausbildungsvergütung. Okay, also die weiteren Maßnahmen hast du jetzt geschildert. Zum Abschluss würde ich auf ein Thema nochmal kommen, weil das ist sozusagen der Rahmen dafür. Wie kann man denn diesen ganzen Bereich attraktiver machen? Stichwort Tariflohn für alle. Wie ist denn da der Stand der Dinge in Thüringen?
Tariflohn für alle ist eine Initiative der GEW nicht nur in Thüringen, sondern in verschiedenen Bundesländern, nämlich dort, wo wir es mit Arbeitgebern zu tun haben, die eben nicht mehr nach Tarif bezahlen, die sich irgendwann verabschiedet haben aus den großen Flächentarifverträgen, entweder gar keine eigenen Tarifverträge gemacht haben, also nach Gutdünken bezahlen oder sich Arbeitsvertragsrichtlinien gegeben haben oder generell irgendwelche Richtlinien, nach denen sie jetzt die Kollegen bezahlen. Und jetzt, damit meine ich seit den letzten 15 Jahren ungefähr. Also in den 90er Jahren ging diese Tarifflucht los. Und deshalb gilt es genau das sind vor allen Dingen die neuen Bundesländer, so eine Tarifbindung auch wieder herzustellen. Also Arbeitgeber wieder verstärkt an die Pflicht zu nehmen, transparente und für alle ihre Arbeitnehmer geltende Entlohnungsbedingungen zu schaffen. Aha. Und da haben wir in Thüringen zwei Ansatzpunkte. Zum einen fordern wir, dass die Landesregierung die Berechnung ihrer Personalkosten, die sie ermitteln müssen für die Kitas, weil ein Teil dessen läuft ja über die Landesfinanzierung, dass deren Grundlage der Tarifvertrag öffentlicher Dienst sein soll. Denn nur das versetzt tatsächlich dann die Kommunen, die die Zweiten sind, die zufinanzieren müssen, versetzt sie in die Lage, dann auch diese Gelder tatsächlich gut unten ankommen zu lassen, sprich bei dem Arbeitgeber, der schlussendlich macht, der freie Träger. Also das Land soll seinen Beitrag dazu leisten, indem es sagt, okay, unsere Personalkosten berechnen wir auf der Grundlage dieses Tarifvertrages und nicht auf der Grundlage irgendwelcher Mischfinanzierung oder auf der Grundlage dessen, was vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren gezahlt wurde, sondern immer ganz aktuell, was würde gerade im öffentlichen Dienst an Personalkosten anfallen. Das ist in erster Linie, also hat das was mit Finanzierung zu tun, es wäre ein Wink an die Kommunen und die freien Träger, gleichzuziehen, nachzuziehen und gute Tariflöhne vor Ort sich auswirken zu lassen. So, ich formuliere das jetzt deshalb so blumig, weil das noch lange nicht heißt, dass das Geld nämlich unten ankommt. Das hat etwas damit zu tun, dass der Arbeitgeber nur das Geld abrufen kann, was er tatsächlich seinen Beschäftigten auszahlt. Also wenn ein Arbeitgeber X keinen Tarifvertrag hat und die Erzieherin verdient bei ihm 2200 Euro, weil er das mit ihrem Arbeitsvertrag einmal so ausgemacht hat, dann kann er sich nicht von der Kommune 2500 Euro geben lassen, nur weil es der Kommune theoretisch möglich wäre, ihm diese 2500 Euro zu geben, sondern er kann nur das abrufen, was er tatsächlich auch laut Arbeitsvertrag mit der Kollegin ausgemacht hat.
Aber er hätte die Möglichkeit, 2500 abzurufen, wenn er ihren Arbeitsvertrag so verändert, dass da 300 Euro mehr drinstehen.
Genau. Und deshalb wollen wir, das wäre der zweite Schritt, eben eine stärkere Bindung auch der Arbeitgeber an kollektivrechtliche Vereinbarungen. Eine kollektivrechtliche Vereinbarung ist in unserem Bereich nun mal ein Tarifvertrag. Aha. Die sollen gute Tarifverträge haben und mit diesen guten Tarifverträgen ist es ihnen möglich, bei den Kommunen das Geld abzurufen.
Das heißt, die Arbeitgeber, die in der freien, bei den freien Trägern, die hätten schon die Möglichkeit, nach TVED-Grundsätzen die Gelder abzurufen bei der Kommune und auszuzahlen, wenn sie das so regeln würden. Aber es gibt sozusagen zwei Interessengruppen, die dem entgegensprechen. Einmal der Arbeitgeber selber, weil er vielleicht ein anderes Lohngefüge hat innerhalb seiner ganzen Einrichtung. Das andere ist natürlich die Kommune selber, weil die müsste das ja draufsatteln. Die kriegt ja vom Land nicht unbedingt, wie du ja schon ausgeführt hast, die entsprechende Refinanzierung.
Genau, richtig.
Das heißt, die Kommune hat wenig Interesse dran und der Arbeitgeber wenig, aber es ginge eigentlich. Eigentlich könnten die Leute alle TVED verdienen.
Genau. Und deswegen heißt unsere Initiative Tariflohn für alle, weil wir wir sehen die Möglichkeit, dass man genau das wieder machen kann. Wir hatten das Anfang der 90er Jahre mit den großen Tarifflächenverträgen, dass alle Kollegen tatsächlich transparent und nach dem gleichen Lohngefüge bezahlt werden konnten. Und erst mit dieser Tarifflucht, die einsetzte nach der Wende, dann ein Auseinanderdriften von Entlohnungsbedingungen im Bereich der frühkindlichen Bildung. Wir haben jetzt Erzieherinnen, die laut Tarifvertrag öffentlicher Dienst viel, viel mehr verdienen als die Kollegin bei einem freien Träger. Und wir reden davon, dass das mitunter bis zu 400, 500 Euro im Monat sein kann. Für die gleiche Arbeit nach dem gleichen Thüringer Kita-Gesetz, dem gleichen Thüringer Bildungsplan. Sie machen genau die gleiche Arbeit und verdienen aber bei weitem weniger.
Mhm. Wobei das ja im Moment, also nebst gewerkschaftlicher Bindung und die Gewerkschaft setzt sich dann dafür ein, dass diese Diskrepanz kleiner wird. Im Moment sind es natürlich, sagen wir mal, eher rosige Zeiten für die Erzieherinnen und Erzieher, weil die sich ja ihren Arbeitgeber quasi aussuchen können. Die können ja dahin gehen, wo nach TVED bezahlt wird und damit üben sie ja einen, sagen wir mal, einen Druck auf die anderen Arbeitgeber aus. Das passiert ja teilweise jetzt auch schon.
Genau. Wir nennen das Abstimmung mit den Füßen, nämlich dann tatsächlich das Bundesland zu wechseln, in die alten Bundesländer zu gehen. Dort ist die Tarifbindung viel, viel höher.
Na, aber auch innerhalb Thürings funktioniert das doch.
Oder? Genau, und auch innerhalb Thürings, was man auch nicht unterschätzen sollte, ist aber schon, dass insbesondere, ich sag mal, in den ländlichen Regionen sind die Kollegen auch noch sehr verwurzelt. Es ist jetzt nicht so, dass es alle in die größeren Städte wie Erfurt, Jena ziehen würde. Weil vielleicht dort die Tarifbindung noch eine andere ist, noch andere Druckmittel funktionieren. Sprich, in einer Stadt wie Nordhausen, wenn die Kollegin dort nicht bereit ist, wegzuziehen und nach Erfurt zu kommen, wo es tatsächlich noch Einrichtungen im öffentlichen Dienst gibt, dann findet sie dort keine einzige Einrichtung mehr vor, wo nach TVED bezahlt wird. Mhm. Außer bei den Kirchen, die sich sehr stark an den TVED anlehnen. Aber ansonsten muss sie gucken, bei welchem freien Träger sie dann vielleicht noch annähernd das bekommt, was man im öffentlichen Dienst verdienen könnte.
Tariflohn für alle, wir haben es gehört. Vielen Dank, Nadine, für die ausführlichen Informationen.
Immer wieder gerne.
Danke.
People want to put you in a box.
Bildung in Thüringen. Auch zu hören im offenen Kanal Jena am 2. und 4. Sonntag im Monat ab 16 Uhr.
Anfang Mai hat der Landesvorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Thüringen einen Beschluss gefasst, hat viele Beschlüsse gefasst, aber einer davon beschäftigte sich mit der Werbung für die Bundeswehr in den Schulen, also für und durch die Bundeswehr in den Schulen. Und der Landesvorstand hat beschlossen am 4. Mai, dass die Kampagne unter 18 nie keine Minderjährigen in der Bundeswehr unterstützt wird. So kann man sich jetzt fragen, wieso, weshalb, warum? Und die erste Frage ist eigentlich, was ist eigentlich diese Kampagne? Und diese Kampagne unter 18 nie, keine Minderjährigen in der Bundeswehr, die wird von einem breiten Bündnis getragen. Verschiedene Organisationen, Zusammenschlüsse gibt es da aus den Bereichen von Friedensinitiativen, Kirchen, Gewerkschaften. Die sind da schon dabei, da kommen immer mehr dazu. Auch der Hauptvorstand, also auf Bundesebene der GEW, einige Landesverbände schon und jetzt eben auch der GEW-Landesverband Thüringen haben beschlossen, das zu unterstützen. In erster Linie finanziell, aber natürlich auch in der Öffentlichkeitsarbeit, in dem verschiedene Aktionen zusammen demnächst geplant sind, aber auch indem man auf Aktionen der Kampagne über die Kanäle der GEW aufmerksam macht. Und wie wird das begründet? Es gibt halt in Deutschland noch leider die Regel, dass minderjährige Rekruten auch eingezogen werden dürfen und das wird auch gemacht. Und das sind die Werbung dafür findet halt leider oftmals auch in Schulen statt. Das heißt, Bundeswehr, Jugendoffiziere heißen die, glaube ich, gehen in die Schulen und klären auf über außenpolitische Dinge, über sonst was. Die machen natürlich direkt keine Werbung, aber die sind natürlich damit präsent. Die sind damit präsent und die zeigen natürlich auch die Möglichkeiten auf, die es in der Bundeswehr beruflicherweise auch gibt. Das ist ja jetzt eine Berufsarmee. Und damit gehört die Bundesrepublik eigentlich zu den wenigen Staaten in Europa, die genau das machen. Weil in den meisten Staaten der Welt und in Europa gibt es nur noch, haben sich diese Staaten verpflichtet, nur noch über 18-jährige Menschen zum Wehrdienst einzuziehen beziehungsweise zu einer Berufsarmee zuzulassen. Wir sind aber als GEW gar nicht der Meinung, dass das ein Arbeitgeber wie jeder andere ist, denn der Beruf Soldat, Soldatin ist eben ganz anders. Weil zum Schluss ist der Sinn dieses ganzen Apparats natürlich die physische Vernichtung des anderen. Ne? Also da zum Schluss lernt man das Töten, um es mal ganz profan zu sagen. Das wollen wir Pädagogen, wir vertreten ja die Pädagogen in den Schulen, Hochschulen, Kitas, explizit nicht. Und damit, deswegen schließt sich halt die GEW Thüringen dieser Kampagne an, dass diese fordert eben das Rekrutierungsalter auf 18 anzuheben und nach dem Verbot, und es wird gefordert, dass jegliche Bundeswehrwerbung bei Minderjährigen verboten wird. Das ist es bis jetzt eben nicht. So, und jetzt kann man sich ja fragen, na, wie ist das denn im Moment? Wieso dürfen die denn eigentlich an die Schulen? Oder dürfen die das vielleicht schon gar nicht mehr? Und das ist geregelt im Schulgesetz. Und jedes Bundesland macht das halt anders und in Thüringen logischerweise das Thüringer Schulgesetz. Da ist das im Moment geregelt und das wird aber, müsste jetzt auch dem letzten klar geworden sein, im Moment überarbeitet und sogenannter Novellierungsprozess, also erneuert und soll noch in diesem Monat oder im nächsten, das weiß ich nicht genau, neu verabschiedet werden. Also die Neuerungen sollen verabschiedet werden im Thüringer Landtag. Und im Moment ist es aber so, also in der aktuellen Entwurfsfassung ist es so, dass in einem Paragraphen, und zwar Paragraph 56, wird grundlegend geregelt, dass Veranstaltungen, die nicht zur Schule gehören, von Personen, Organisationen, Institutionen und so weiter, bedürfen der Genehmigung des Schulleiters. So war das bisher auch immer. Der entscheidet darüber, aber jetzt kommt ein Aber, was sozusagen neu eingefügt worden ist, und zwar die Schulkonferenz soll darüber entscheiden, und zwar über schulinterne Grundsätze. Wer darf eigentlich in die Schule? Wofür will die Schule sich einsetzen? Passt das zur Ausrichtung dieser Schule? Und das kann dann eben, wenn das Schulgesetz so beschlossen werden sollte, die Schulkonferenz entscheiden. Und in der Schulkonferenz sitzt eben nicht der Schulleiter, der da entscheidet, sondern das ist eine Mischung aus Eltern, Schülern und Lehrern nach einem bestimmten Proporz, die dort entscheiden. Ne? So. Und die sollen, wenn da, so steht es im Entwurf drin, nach auf Grundlage des sogenannten Überwältigungsverbotes der Schülerorientierung diese schulinternen Grundsätze aufsetzen. Das sind zwei Begriffe aus dem sogenannten Beutelsbacher Konsens. Das heißt, die Sozialkundelehrer haben sich irgendwann mal in den 70er Jahren in Beutelsbach darauf geeinigt, wie Politikunterricht stattfinden soll. Also nicht überwältigen, Diskussionen, wenn es um ein Thema Diskussionen gibt, Diskussionen zuzulassen, das schülerorientiert, das heißt mit der jeweiligen Schülererfahrung auch zu lehren. Und dann kommt jetzt was dazu in diesem Schulgesetz, und zwar soll das nicht nur ans Überwältigungsverbot und die Schülerorientierung gekoppelt sein, sondern auch im Sinne der Ziele des Paragraphen 2. So, jetzt fragt man sich, was ist Paragraph 2? Und da geht es darum, die Schule, so im Entwurf, erzieht zur Achtung vor dem menschlichen Leben, zur Verantwortung für die Gemeinschaft und zu einem gewaltfreien und friedlichen Zusammenleben weltweit und einem verantwortlichen Umgang mit Umwelt und Natur. Und wenn man das jetzt genau liest, gewaltfreies und friedliches Zusammenleben, das ist ein Schulziel. Darauf soll sich die Schulkonferenz beziehen, die wiederum dem Schulleiter vorgibt, wen man einladen darf und nicht. Gewaltfrei und friedlich, das schließt sich mit einer Armee einfach aus. So ist unsere Interpretation. Also unsere heißt seitens der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Das heißt eben nicht mehr, der Schulleiter entscheidet alleine, sondern Grundsätze des Beutelsbacher Konsens, der Bildungsauftrag für die Schulen, gewaltfrei, friedlich, und die Schulkonferenz beschließt. Das ist eben ein ganz anderer Ansatz, den wir sehr begrüßen, weil damit Mitbestimmung und Demokratisierung an Schulen deutlich vorangetrieben wird und vor allen Dingen in Richtung gewaltfrei und friedlich. So, das heißt, Lehrer bekommen dann, wenn das Schulgesetz so durch ist, und natürlich auch Schüler und Eltern, viel mehr Mitsprache. Das ist insgesamt von uns zu begrüßen, und wir sagen unter 18 nie, keine Minderjährigen in der Bundeswehr.
Across, heading further to New York while we're burning in the heat. On the state route through the drought, the highway's melting down. Our tire seems to drown. Shy of doors and Vegas town, no silence melts around. Your hand the view is frown. I stay here with you by my side. All your love just seems so right. And let's get married, the light's so bright.
Wir als Gewerkschaft haben ja immer mal wieder zu tun mit Beschäftigten, die sich an uns wenden, weil sie sich nicht richtig bezahlt fühlen. Manchmal ist dem so, manchmal ist das nur ihr Gefühl. Aber wir haben eben auch in den letzten Jahren, das zieht sich eigentlich wie so ein roter Faden durch, mehr oder weniger versteckte Sparbemühungen seitens des Finanzministeriums, in dem Fall dann der Gehaltsstelle, mit denen zu tun, die völlig unsinnig sind. Ne? Und ein Beispiel dafür ist, dass im Jahre 2016 geurteilt wurde, über einen Fall, der von 2012 schon ist. Eine Lehrerin wird als Schulleiterin eingesetzt, oder nicht eingesetzt, sondern beauftragt, die Arbeit der Schulleiter als Schulleiterin zu machen, weil es keinen Schulleiter gibt, der irgendwie ausgeschieden ist. Und sie macht das und dann wird es alle paar Monate verlängert. Ne? So, also macht das mal aushilfsweise und dann nochmal ein Jahr, ein halbes Jahr und dann nochmal ein halbes Jahr und ein halbes Jahr. So. Bezahlt wird sie aber nur als Lehrerin und nicht als Schulleiterin, wo sie einen Anspruch hat, auf eine oder zwei Besoldungsgruppen höher oder Entgeltgruppen bezahlt zu werden. Dagegen hat sie als GEW-Mitglied sich mithilfe unserer Rechtsstelle zur Wehr gesetzt. Das Arbeitsgericht hat aus unserer Perspektive selbstverständlich festgestellt, ist das eine Daueraufgabe, die diesen Beschäftigten übertragen wurde, mit anderen Aufgabenschwerpunkten als herkömmlich. Wenn ja, dann muss sie selbstverständlich nach diesen anderen Tätigkeitsmerkmalen eingruppiert oder werden in die entsprechende Besoldungs- oder Entgeltgruppe, je nachdem, ob sie verbeamtet ist oder angestellt. Das hat das Gericht festgestellt, und zwar, es ging bis vor das Bundesarbeitsgericht, also eigentlich eine Selbstverständlichkeit aus unserer Perspektive, die das Bundesarbeitsgericht auch mit großer Selbstverständlichkeit so beantwortet hat. Und dann hat die Kollegin eben entsprechend für drei, vier Jahre diese Differenz plus Zinsen, die der Freistaat zahlen musste, nachgezahlt bekommen. Und wir haben, das war der Fall von einer Lehrerin auf der Stelle einer Schulleiterin. Ne? Und jetzt haben wir den Fall, jetzt gibt es wieder einen Erfolg für uns, einen juristischen, und zwar eine Fachleiterin. Fachleiter sind die Menschen, die in der zweiten Phase der Lehramtsausbildung, also der kommenden Lehrer und Lehrerinnen, die Lehramtsanwärterinnen, so nennt sich das dann, ausbilden. Das heißt, die erste Phase findet ja an der Hochschule statt, die zweite am Studienseminar, und dort an dem Studienseminar gibt es speziell geschulte Lehrer, die diese Aufgabe übernehmen und Lehramtsanwärterinnen und Anwärter ausbilden. Das sind die sogenannten Fachleiter, Fachleiterinnen. Und dort haben wir genau das gleiche Problem. Da wird eine Fachleiterin, die bisher in der Entgeltgruppe E11, das ist also Grundschule oder Regelschule, eingruppiert wird, und die kriegt den Auftrag, als Fachleiterin tätig zu sein, aber immer nur übergangsweise. Also mach das mal kurz für ein paar Monate und so weiter. Bezahlt wird sie aber nur weiterhin nach der Entgeltgruppe E11, kriegt einen kleinen Zuschlag, aber sie kommt nicht in die höhere Entgeltgruppe oder Besoldungsgruppe. Auch dagegen hat diese Kollegin mithilfe der Rechtsstelle der GEW Thüringen geklagt. Und da ist jetzt, das dauert halt ein paar Jahre, vor dem Landesarbeitsgericht ist jetzt mit Urteil vom 12. März festgestellt worden, dass kein sachlicher Grund vorlag für eine nur vorübergehende Übertragung dieser höherwertigen Tätigkeit, weil sie hat das ja dauerhaft gemacht. Und somit ist eben von einer Daueraufgabe auszugehen. Und wenn es eine Daueraufgabe ist, muss es auch so bezahlt werden, wie diese sogenannten Stellenmerkmale und damit Bezahlmerkmale definiert sind. Auch das wiederum eine Selbstverständlichkeit. Das Ministerium, eine Revision wurde nicht zugelassen. Das Ministerium hat in der Richtung Ansprüche angemeldet, wollte gegen das Urteil vorgehen. Das Landesarbeitsgericht hat gesagt, aber es gibt doch schon ein Urteil, nämlich das, was ich vorhin sagte, mit der Lehrerin, die als Schulleiterin dauerhaft gearbeitet hat. Da gibt es schon ein Urteil, deswegen ist keine Revision zugelassen. Das Bildungsministerium sieht das dennoch nicht ein, quasi Klammer auf das Finanzministerium, Klammer zu. Und das Urteil ist immer noch nicht rechtskräftig, weil das Bildungsministerium erstmal nicht Zulassungsbeschwerde vor dem Bundesarbeitsgericht eingelegt hat. Das ist jetzt ein bisschen juristische Spitzfindigkeit, weil dort wird eine Beschwerde eingelegt, dass keine Revision vor dem Landesarbeitsgericht zugelassen wurde. Das wird jetzt erstmal verhandelt. Wenn das Bundesarbeitsgericht sagt, Revision muss zugelassen werden, dann geht es wieder zurück zum Landesarbeitsgericht, dann wird Revision zugelassen. Wenn nicht, ist das Urteil rechtskräftig. Aus unserer Perspektive, also aus Perspektive der Gewerkschaft, ist es natürlich so, dass die Leute, die Daueraufgaben übernehmen mit anderen, also höherwertigeren oder sonstigen Tätigkeitsmerkmalen, die müssen natürlich auch dauerhaft so bezahlt werden. Und insofern ist das Urteil für uns ein Erfolg und natürlich für die Beschäftigte selber. Wir warten jetzt ab, was diese Nichtzulassungsbeschwerde ergibt, sind da aber optimistisch, dass das nicht zugelassen wird, weil das Bundesarbeitsgericht ja bereits in so einem Fall grundlegend geurteilt hat.
pass by there, my elders would say that there were men stood up on those dunes, waited for us to breathe. They gotta come up soon, and then they'd send shoot us dead. They say when the tide runs out, it still runs red. It still runs red. So we don't go there no more. Times have changed.
Give some